Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast am 23. Juni. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Ich hoffe, ihr habt Sturm und Regen gestern ganz gut überstanden. Castrop-Rauxel ist ja zumindest noch relativ glimpflich davongekommen. Wir hatten hier zwar auch einige vollgelaufene Keller, aber andere Städte hat es ja deutlich schlimmer erwischt. Wir haben für euch heute zwei Themen dabei, die für viel Diskussion in der Stadt gesorgt haben. Wir sprechen natürlich nochmal über die Massenschlägerei und die neuen Erkenntnisse, die es dazu gibt. Und auch in Sachen Terrorverdacht an der Langenstraße gibt es Neuigkeiten. Da wurden ja im Januar zwei Männer festgenommen und jetzt wurde gegen einen der beiden Anklage erhoben. Aber bevor wir starten, gibt's hier einen ganz kurzen Nachrichtenüberblick. Gesundheit. Die Kliniken in Castrop-Rauxel schlagen Alarm. Das EVK und das Rochus-Hospital haben beim Aktionstag Alarmstufe Rot Krankenhäuser in Not mitgemacht. Weil die Kosten wegen der Inflation immer weiter steigen, haben die Krankenhäuser Angst, bald ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Die Politik hat zwar erste Hilfen auf den Weg gebracht, aber den Kliniken reicht das nicht. Verkehr. Auf der R2 auf Höhe des Rastplatzes Ickern gibt es ziemlich starke Bodenwellen. Und wegen denen gab es auch schon mehrere schwere, zum Teil tödliche Unfälle. Zur Sicherheit wurde deswegen auch die Geschwindigkeit auf 80 km/h an der Stelle reduziert. Anfang des Jahres hat die Polizei mal nachgeschaut, wie viele Leute sich daran halten und wie viele Verstöße es gibt. Und in dem gemessenen Zeitraum waren 11.800 Autos zu schnell unterwegs. Das ist relativ viel, das sagt auch die Polizei. Vor allem bei den höheren Geschwindigkeitsverstößen waren es viele. 69 Autos waren zum Beispiel mehr als 70 km/h zu schnell unterwegs, sind also mehr als 150 km/h da gefahren, wo eigentlich nur 80 erlaubt sind. Emscherland. Prominenter Besuch in Castrop-Rauxel. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Dienstag die Emscher und den neuen Naturwassererlebnispark auf der Stadtgrenze zwischen Henrichenburg und Suderwich. Vorbeikommen und Hallo sagen kann man allerdings nicht. Der Besuch ist nicht öffentlich. Wir sind als Journalisten aber natürlich eingeladen und werden für euch berichten. Unser erstes großes Thema heute ist immer noch die Massenschlägerei und ja, die Nachwirkungen, die das Ganze hatte. Ihr seid hier als Podcast-Hörer ja auf dem Stand von Freitagnacht. Da haben meine Kollegin Anna-Katharina Wrobel und ich hier gesessen und euch ja das Update vom Freitag gegeben. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, was seitdem passiert ist. Denn es gab ja nochmal Auseinandersetzungen, zwar nicht in Castrop-Rauxel, aber die stehen wohl damit in Zusammenhang. Und ja, auch in Castrop-Rauxel beschäftigt die Menschen das Thema natürlich weiter. Anna, was ist denn an dem Wochenende nach dem Massenauflauf am Freitag passiert?
Nach dem Massenauflauf am Freitag war es in Castrop-Rauxel zumindest ruhig. Allerdings ist es wohl am Freitagabend in der Nacht zu Samstag in Essen zu größeren Aufläufen und auch zu einer Schlägerei gekommen. Das hat uns noch keiner offiziell bestätigt, aber es liegt nahe, dass die damit zusammenhängt mit den Vorkommnissen, die es vorher an der Wartburgstraße und an der Wittener Straße in Castrop-Rauxel gab. Und auch da gab es Verletzte, auch verletzte Polizistinnen oder Polizisten.
An der Wittener Straße am Freitagabend gab es ja in Castrop-Rauxel dann ganz viele Durchsuchungen. Was wurde denn dabei gefunden?
Ja, es wurden erstmal, das hatten wir glaube ich letzte Woche schon erzählt, es wurden Autos durchsucht und Personen überprüft. Die Polizei hat uns gegenüber mitgeteilt, dass sie dort eine Waffe gefunden hat, sowie Messer und Macheten. Es soll sich um eine Maschinenpistole handeln, das hat uns die Polizei aber offiziell nicht bestätigt, das haben wir nur über andere Quellen mitbekommen. Und es wurden angeblich noch weitere Waffen gefunden, aber davon hat uns die Polizei nichts mitgeteilt.
Wir haben jetzt also die Schlägerei in Castrop-Rauxel, den Auflauf am Freitag an der Wittener Straße, dann haben wir die Auseinandersetzungen in Essen. Wie ging es dann weiter?
Am Sonntag soll es wohl auch in Essen, in Altenessen genauer, in einer Moschee einen sogenannten Friedensgipfel gegeben haben, wo sich Beteiligte der beiden Streitparteien, also Syrer und Libanesen, getroffen haben. Es stand auch die Woche über immer wieder im Raum, ob man dadurch wirklich Frieden gefunden hätte und die Streitigkeiten beiseite legen habe können. Aktuell sieht es nicht so aus. Vorhin hat uns noch die Nachricht ereilt, dass es wohl in Gelsenkirchen jetzt wieder einen Angriff auf einen Syrer gab und dass der mit Messerstichen verletzt worden ist. Es klingt nicht so sehr danach, als sei wirklich schon Frieden eingekehrt.
Wie ist denn die Polizei jetzt die Woche über mit der Situation umgegangen?
Also hier in Castrop-Rauxel, das haben sowohl die Polizei als auch Oberstaatsanwalt Carsten Dombert gesagt, sind sie weiterhin sehr präsent im Stadtgebiet. Nora, das haben wir ja auch zusammen erlebt, als wir hier draußen in der Stadt unterwegs waren, dass es immer wieder Polizeieinsatzwagen zu sehen sind, die an irgendwelchen Haustüren klingeln und sich so verhalten, als würde das mit dem Vorfall von Donnerstag zusammenhängen. Uns wurde jetzt erstmal offiziell nichts mitgeteilt, aber sie sind auf jeden Fall verstärkt im Einsatz und zeigen Präsenz an unterschiedlichsten Stellen im Stadtgebiet.
Ja, das haben wir erlebt, als wir auf dem Weg, eigentlich wollten wir nur zum Bäcker und plötzlich fuhr uns von hinten so eine Polizei halb um. So richtig mit, ja, wirklich viel Tempo durch die Altstadt habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, man sieht wirklich viel mehr Polizei seit den Vorfällen.
Genau, und auch die Leute, mit denen man spricht oder die uns über Facebook, über Instagram schreiben oder so, die sagen auch immer wieder, hier ist wieder Polizei, da ist Polizei. Also es scheint so, als sei auf Seiten der Polizei eine erhöhte Präsenz gegeben, aber auch als würden die Leute jetzt viel mehr darauf achten. Also man merkt schon, hier hat letzte Woche was stattgefunden.
Es ist ja immer noch ein bisschen unklar, was genau jetzt eigentlich diesen riesigen Streit ausgelöst hat. Aber wir wissen zumindest mehr als am Freitag. Und zwar, weil du mit einem der, ja, mit einer der Streitparteien gesprochen hast. Deswegen müssen wir jetzt hier auch einen ganz großen Disclaimer machen. Es ist nur eine Seite des Konflikts und die Polizei will uns nichts darüber verraten, was sie bisher über die Motive denkt. Also, mit wem hast du da gesprochen und woran lagst du jetzt am Ende?
Genau, bei uns hat sich die syrische Familie gemeldet, die wohl in dem Haus an der Wartburgstraße gewohnt hat und ihre Sicht der Dinge dargestellt. Das können wir natürlich nicht überprüfen. Ich will das auch nochmal sicherheitshalber sagen, nicht, dass das nachher jemand falsch versteht. Genau, die haben mir erzählt, der Familienvater Khaled Omar und sein Sohn Adel, der ist 16, mit denen habe ich telefoniert. Ich konnte auch nur noch mit ihnen telefonieren, weil sie wohl nach den Streitigkeiten, noch ehe es zu dieser Massenschlägerei, so sagen sie, noch ehe es zu dieser Massenschlägerei kam, sind sie wohl ins Saarland geflüchtet, aus Angst vor weiteren Konflikten mit den Libanesen. Die stellen das so dar, die Omas stellen das so dar, als hätte es am Dienstag einen Streit zwischen zwei etwa gleich alten Kindern der beiden Familien gegeben. Die hätten sich erst nur mit Worten angegriffen, dann seien irgendwelche Schläge von Seiten des libanesischen Jungen gefallen. Und der syrische Vater habe wohl nur schlichten wollen und sei deswegen zu seinem Nachbarn gegangen, denn sie wohnten ja im gleichen Haus, das wissen wir auch schon länger. Und der Libanese wiederum habe dann sofort seine Familie angerufen und gesagt, hier sind Syrer und die machen Stress. Da gab es eben am Dienstag schon diese Schlägerei, wo wohl, so stellen sie es da, 13 Leute der libanesischen Familie auf die syrische Familie eingeprügelt hätten. Ich habe Fotos von Kopfwunden gesehen, die waren teilweise sehr verletzt. Der Vater hat wohl einen Zahn ausgeschlagen bekommen im Rahmen dieser Streitereien. Und auch am Mittwoch, so hat die Familie mir erzählt, haben sie gemerkt, dass immer weiter Libanesen sich mobilisieren und das Haus im Blick haben, die Familie im Blick haben. Und da ist die Angst auf Seiten der syrischen Familie natürlich immer größer geworden. Deswegen haben sie sich entschieden, am Donnerstag mitten in der Nacht, das war gegen 4 Uhr, spontan umzuziehen zu Familie, die wohl im Saarland wohnt.
Du hast ihn ja gesprochen, für wie glaubwürdig hältst du die Geschichte? Weil das wirkt ja jetzt schon so, als hätte er nicht so wirklich viel Schuld dran gehabt, außer den Streit zwischen den Kindern.
Genau, dass sie daran beteiligt waren, das haben sie auch direkt ausgeräumt. Sie haben gesagt, bei der Massenschlägerei selbst waren wir am Donnerstag gar nicht da. Sondern es hätte sich einfach die Nachricht über Social Media verbreitet und sie seien eben auch einer großen syrischen Familie zugehörig und die hätte wiederum Kräfte aus ganz Deutschland mobilisiert mit dem Aufruf über Instagram, TikTok, Facebook, kommt alle nach Castrop-Rauxel, wir müssen uns rächen an den Libanesen. Für wie glaubwürdig ich das halte, finde ich sehr schwierig zu sagen. Ich habe jetzt in dem Gespräch nichts Widersprüchliches entdecken können mit den Informationen, die wir vorher hatten. Es passt schon so zusammen. Es ergibt ein Gesamtbild, was man mittlerweile doch schon besser zusammensetzen kann als letzte Woche Freitag, als wir hier an der gleichen Stelle zusammen waren und miteinander gesprochen haben. Aber ganz sicher können wir uns natürlich nicht sein.
Das Ganze hatte ja auch eine politische Dimension. Also Innenminister Herbert Reul hat sich dazu geäußert, auch der Justizminister von NRW. Alle haben ungefähr, ja, kann man glaube ich zusammenfassen, im selben Tonus gesagt, das geht gar nicht. Man muss sich hier an die Gesetze halten und wir werden mit aller Härte des Rechts da durchgreifen. So geht das nicht und das sind keine Zustände, die wir dulden wollen. So würde ich das mal zusammenfassen, was es so an politischen Aussagen gab. Und auch im Innenausschuss des Landtages wurde darüber gesprochen. Was wurde denn da gesagt, Anna?
Ja, der Tenor, der im Innenausschuss bei der Debatte gefallen ist, war der gleiche, wie der, den Polizei und Staatsanwaltschaft uns genannt haben. Sowas passiert hier nicht, hier gelten deutsche Gesetze und wir dulden keine Straßenkämpfe auf offener Straße in deutschen Städten.
Gab es denn da auch Schuldzuweisungen? Das haben wir jetzt ganz viel in Social Media erlebt, dass die Leute sagen, dass das die Folgen einer verfehlten Politik wären.
Ja, kurz vor Ende der Sitzung ist nochmal eine politische Debatte entbrannt. Dabei hat die SPD der CDU vorgeworfen, dass diese verkündete Politik der 1000 Nadelstiche, wie sie es nennen, offensichtlich fehlgeschlagen sei. Darauf wiederum hat natürlich die CDU gekontert, dass die SPD das Problem über Jahrzehnte hinweg verschlafen habe.
Vielen Dank, Anna. Mehr zu dem ganzen Thema der Massenschlägerei könnt ihr auf rm.de/castrop nachlesen. Ich werde euch die Texte alle verlinken, so viel, wie wir da drüber berichtet haben. Da hätten wir hier im Podcast gar nicht Zeit gehabt zu sprechen. Und da findet ihr dann auch ihren Text zu Khaled Omar und seinem Sohn, die ihre Seite des Konflikts berichten.
Danke, Nora.
Und auch unser zweites großes Thema heute, das ist ein Thema, das die Stadt ja schon jetzt deutlich länger beschäftigt, aber irgendwie in so eine ähnliche Richtung ging. Das hat damals für viele Angst und Verwirrung gesorgt und war ein riesen, ja, Medienrummel, sage ich mal. Und zwar geht es um den Januar. Anfang des Jahres wurden in Castrop-Rauxel zwei junge Männer festgenommen. Und denen wurde damals vorgeworfen, dass sie einen Terroranschlag geplant haben. Und ja, dann saßen die beiden erstmal in Untersuchungshaft. Wir haben hier im Podcast schon mal über den Fall gesprochen, nämlich dann, als der ältere der beiden Brüder aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, weil man da einfach keine Grundlage mehr gesehen hat, warum man die noch festhalten sollte. Und der jüngere der beiden, um den gab es dann aber eine relativ lange Geschichte. Unser Chefreporter Tobias Weckenbrock ist von Anfang an mit an dem Thema dran. Tobias, was wissen wir denn über die beiden Brüder, beziehungsweise was ist mit denen passiert, nachdem sie festgenommen wurden?
Fangen wir mal mit dem Älteren an, den du schon angesprochen hast, Nora. Gegen den ist inzwischen die Anklage fallen gelassen worden. Stand 16.06. hat der Generalstaatsanwalt gesagt, da liegt uns jetzt nichts vor, kein hinreichender Tatverdacht, so heißt das dann. Das heißt also, der Mensch, der in Habinghorst, Lange Straße, wohnte damals und dort auch festgenommen wurde mit seinem jüngeren Bruder, der kann jetzt eigentlich beruhigt in die Zukunft blicken.
Ist erstmal wieder ein freier Mann.
Genau. Sein jüngerer Bruder allerdings nicht. Der sitzt erstmal in Untersuchungshaft seit der Festnahme am 7. Januar. Und das wird er wahrscheinlich auch bleiben, bis die Hauptverhandlung am Landgericht Dortmund eröffnet wird. Und dafür gibt es jetzt eine Anklageschrift. Und das haben wir dankenswerterweise, weil wir sehr, sehr eng an diesem Fall dran sind, exklusiv berichtet in dieser Woche. Und wissen inzwischen auch ein paar mehr Details, aber immer noch nicht alle. Die Anklageschrift umfasst 41 Seiten und das ist für so einen einzelnen Terrorverdachtsfall also unfassbar viel. Man hat das wohl bei Landgericht-Dingen oder bei Betrugsverfahren, wo gleich irgendwie 200 Einzelpunkte einzeln angeklagt werden. Hier geht es aber um einen einzelnen Punkt und das ist wirklich ungewöhnlich lang, 41 Seiten.
Was genau wird ihm denn vorgeworfen?
Also ein Richter sagt dann, Ihnen wird zur Last gelegt, Herr Angeklagter. Und zwar handelt es sich hier um einen staatsgefährdenden Terrorverdacht. Der Mann soll also in Deutschland einen Terroranschlag geplant haben. Und man kam darauf, weil es verdächtige Chats gab auf einem Smartphone. Und das Smartphone hatte wohl der jüngere der beiden Brüder, aber es soll auch wohl die SIM-Karte des älteren der beiden Brüder in diesem Smartphone gewesen sein. Deshalb sind also beide da jetzt so ein bisschen in der Verlosung. Und nur weil es diese SIM-Karte gibt, ließ sich auch auf den Halter zurückschließen. Und so kam man also auch zu dem Wohnort des älteren der Brüder, des älteren, der jetzt eben nicht angeklagt wird. Der jüngere aber, der soll also sich schlau gemacht haben über Messenger-Dienste, im islamistischen Bereich, also über zwei verschiedene Chat-Apps, wie man einen Giftcocktail zusammenmischen kann, um mehrere Menschen auf relativ leichte Weise umzubringen.
Damals war ja immer von Rizinsamen die Rede. Das ist so ein natürliches Gift in Anführungsstrichen. Tauchte das nochmal auf?
Ja, so ganz konkret weiß ich das auch nicht. Es ist immer noch von Rizin und von Cyanid die Rede. Für das Zusammenmischen von Cyanid, wovon eine ganz kleine Menge schon reicht, um einen Menschen zu töten, also gemischt zum Beispiel in ein Getränk oder so, braucht man so ein paar zum Teil auch ganz handelsübliche Dinge, Zutaten.
Wir geben hier jetzt keine Anleitung.
Ja, wir geben keine Anleitung, aber Minister Reul hat damals, das ist jetzt schon auch schon Monate her, in einer Sondersitzung des Innenausschusses des Landtags gesagt, dass er sehr überrascht gewesen sei, dass seien also wirklich zum Teil Sachen, die man so in der Küche auch vor Ort hat, nicht nur, aber eben auch. Und diese Zutaten soll eben der jüngere der beiden versucht haben, sich zu beschaffen und habe sich darüber auch schlau gemacht. Bei den ganzen Durchsuchungen, die es da gab in der Wohnung des älteren Bruders, hat man nichts, eigentlich fast nichts davon, nur kleine Substanznuancen gefunden. Das heißt also, es ist jetzt lange Zeit unklar gewesen, ob der Tatverdacht überhaupt hinreichend ist, um zu einer Anklage zu kommen. Und deshalb ist jetzt diese Anklageerhebung auch, ich sag mal, so eine in Anführungsstrichen große Nachricht gewesen. Denn jetzt hat man ja offenbar von Seiten der Generalstaatsanwaltschaft, die natürlich mit der Kriminalpolizei zusammen ermittelt und dem Staatsschutz und so, hat man offenbar aus Sicht der Staatsanwaltschaft zumindest ausreichend Gründe gefunden, um jetzt da zu einer Hauptverhandlung und dann möglicherweise auch zu einer Verurteilung zu kommen. Der Generalstaatsanwalt Holger Heming, der dieses Verfahren führt und nach außen kommuniziert, hat gesagt, auf diesen Tatverdacht steht auf jeden Fall eine Strafe von 6 Monaten bis 10 Jahren Freiheitsstrafe und ist da also offensichtlich ganz zuversichtlich, dass man da jetzt eine Handhabe hat.
Wenn ihr euch noch mehr für diesen Fall interessiert, dann verlinke ich euch noch ein paar Artikel dazu. Denn zu diesem jüngeren der beiden Brüder, der jetzt auch angeklagt wird, da gibt es auch eine relativ lange Vorgeschichte. Unter anderem Tobi, der neben mir sitzt, hat sich mal mit dem getroffen, lange bevor es diese ganzen Vorwürfe gab, damals in einem ganz anderen Rahmen. Und er wurde später auch nochmal verurteilt wegen was ganz anderem. Vielleicht sagt euch der Astwerfer von Dortmund was. Das ist ein und dieselbe Person. Wie geht es denn jetzt weiter?
Also, das Landgericht Dortmund und da konkret die Staatsschutzkammer muss jetzt prüfen, ob diese Anklageschrift ausreicht, um daraus eine Hauptverhandlung zuzulassen. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass die Untersuchungshaft möglicherweise nochmal verlängert wird, bis diese Hauptverhandlung dann mit dem ersten Verhandlungstag quasi losgeht. Das sollte auf jeden Fall im Sinne der Staatsanwaltschaft sein, ist aber jetzt möglicherweise auch ein bisschen mehr als ein rein formaler Akt. Da muss man also vor dem Oberlandesgericht jetzt quasi eine Verlängerung der Untersuchungshaft theoretisch beantragen, denn nach 6 Monaten gilt jemand, der in Untersuchungshaft sitzt, eigentlich als tendenziell eher freier Mann, weil es dann keine längeren Haftgründe normalerweise mehr gibt, jetzt zumindest automatisch nicht, um ihn weiter in Untersuchungshaft zu behalten. Wir gehen aber mal davon aus, dass dieser Antrag ans Oberlandesgericht da ergeht und dass das Oberlandesgericht in Hamm dann auch entscheiden wird, bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung den Mann noch in Untersuchungshaft zu belassen.
Dafür muss es aber ganz besondere Bedingungen geben. Ich hack da mal kurz ein. Ja. Man muss zum Beispiel, es muss eine Fluchtgefahr bestehen. Mhm. Oder die Gefahr, dass jemand irgendwie noch Beweise verschwinden lässt oder so. Oder auch die Gefahr, dass jemand dasselbe wieder machen würde. Was jetzt genau bei diesem jüngeren Bruder dann zutrifft, das wissen wir noch nicht. Aber das wird dann spannend, wie da das Gericht entscheidet.
Genau. Und was wir auch wissen ist, also er hat einen Strafverteidiger, einen Pflichtverteidiger, einen Dortmunder Rechtsanwalt und der ist jetzt im Juli erstmal im Urlaub und darum wird es wahrscheinlich auch im Juli nicht zu einer Ansetzung von Terminen in diesem Fall kommen. Also wir gehen mal davon aus, dass das vor August oder Oktober ist jetzt ein bisschen zu weit, nichts wird, aber wahrscheinlich wird er auch im Oktober noch verhandelt, denn da werden sicherlich mehrere Verhandlungstage anberaumt. Allein für die Verlesung der Anklageschrift, nehme ich jetzt mal an, wird es ja einen Verhandlungstag brauchen.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und wenn es dann losgeht mit dem Verfahren, werden wir euch natürlich immer wieder auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Vielen Dank, Tobi.
Gern.
Nach Sturm und Regen in den vergangenen Tagen wird es am Wochenende wieder schön und das Wetter könnt ihr natürlich nutzen. Denn in Castrop-Rauxel gibt es die ein oder andere Veranstaltung. Am Samstag wird das Sommerfest der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Merklinde gefeiert. Es geht um 11 Uhr los und es endet um 15 Uhr. Es gibt eine Hüpfburg, Tombola, Kuchen und Würstchen vom Grill. Und auch am Samstag feiert das Seniorenzentrum Filogeria Sommerfest. Das startet um 14 Uhr und geht bis 20 Uhr. Und auch hier gibt es alle Klassiker für ein gelungenes Sommerfest mit Musik, Eisgrill und einem Kinderprogramm. Am Samstag und Sonntag steigt dann die Extraschicht im Parkbad Süd. Es geht um 18 Uhr los. Alle Informationen zum Programm und den Tickets, die haben wir in einem Extraartikel für euch gesammelt und den verlinke ich euch in die Shownotes. Da könnt ihr euch dann einmal einlesen, wenn ihr hingehen wollt. Und auch am Samstag wird im WLT das Stück Furor gespielt. Es geht um 20 Uhr los. Mehr zu den Tickets gibt es beim WLT. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Alle Themen, über die wir gesprochen haben, die verlinke ich euch natürlich nochmal in den Shownotes. Und ich möchte auch nochmal einen kleinen Lesetipp euch geben fürs Wochenende, falls ihr noch was lesen wollt. Meine Kollegin Julia Segantini hat sich mit Manuela Schimmelmann getroffen. Sie hat 3 Kinder verloren und arbeitet als Trauerbegleiterin. Julia hat mit ihr darüber gesprochen, wie sie trotz dieser Schicksalsschläge immer weitergemacht hat, wie sie immer täglich mit dem Tod umgehen kann und ja, was das Sterben für sie bedeutet. Eine, finde ich, natürlich irgendwie traurige Geschichte, die einen aber auch ja am Ende mit ein bisschen Herzenswärme zurücklässt. Diese, aber auch andere Geschichten, die wir euch hier empfehlen und verlinken, die stehen hinter unserer Paywall. Dieser Podcast ist zwar kostenlos, aber in unserer Redaktion arbeiten trotzdem tagtäglich Journalisten daran, für euch gute Nachrichten zu produzieren. Und deswegen geht das nur hinter der Paywall. Wenn ihr euch nicht sicher seid oder erstmal ein Abo ausprobieren wollt, dann könnt ihr das im Moment machen. 3 Monate lang könnt ihr das Abo für nur 3 € testen und dann mal schauen, ob euch das Ganze gefällt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, denn mit dem Abo könnt ihr nicht nur unsere Texte lesen, sondern unterstützt auch den unabhängigen Lokaljournalismus in Castrop-Rauxel. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Wir hören uns hier die nächsten 2 Wochen nicht, denn ich fahre morgen in den Urlaub. Stattdessen werden mich meine Kolleginnen und Kollegen hier vertreten. Wahrscheinlich hört ihr hier nächste Woche dann Julia Segantini. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und bis dahin, Glück auf!